Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, zwei sehr gegensätzliche Äußerungen von Priestern sind mir noch lebhaft in Erinnerung. Der eine von ihnen hatte in einer Großstadt mit hohem Anteil an Adeligen in seiner Gemeinde zu wirken. Und diese Leute machten ihm immer wieder zu schaffen. Es kam zu sehr unangenehmen Zusammenstößen. Vor allem, weil der Priester den Eindruck hatte, diese Leute betrieben einen reinen Kult des Äußerlichen. Und so hielt er einmal eine Predigt zum Thema: Du musst dich entscheiden, entweder sei ein Christ oder ein Gentleman. Beides, Christ und Gentleman, lässt sich nicht miteinander vereinbaren. Übrigens führte diese Predigt zur Beendigung seiner Tätigkeit in besagter Gemeinde. Und das andere Beispiel: Ich hörte einen älteren geistlichen Professor, inzwischen Prälat in Rom, der sehr viel Wert auf äußere Formen legt, die Zusammenfassung der christlichen Moral in folgende Worte kleiden: Eigentlich kann man fast das gesamte christliche Leben in die Forderung zusammenfassen, sei ein perfekter Gentleman. Darüber hinaus ist nicht mehr viel nötig. Was also für den einen mit dem Christentum überhaupt nicht vereinbar ist, erscheint dem anderen geradezu als das Ideal des christlichen Lebens. Was ist davon zu halten? Wer von den beiden hat recht? Und was, liebe Gläubige, ist überhaupt ein Gentleman? Heute wird dieses Wort allenfalls noch als Beschreibung eines Lebensstiles oder, wie man im Neudeutschen sagt, eines Lifestyles benutzt, bei dem es um schicke Kleidung, um elegante Umgangsformen und gepflegten Müßiggang geht. Aber das ist ja eigentlich nicht der Gentleman, sondern der Dandy. Ansonsten ist daraus ein Allerweltswort geworden: Ladies and Gentlemen. Alle Leute werden inzwischen auch in England so angesprochen. Das ist so selbstverständlich, dass es nicht mehr eine Auszeichnung ist, wenn jemand als Gentleman bezeichnet wird, sondern dass es eine Beleidigung ist, wenn man von einem Mann sagt, dieser ist kein Gentleman. Ursprünglich aber ist mit dem Gentleman etwas ganz Spezielles und klar Umrissenes gemeint, nämlich ein Mitglied des englischen Adels mit dem Recht, ein Wappen zu tragen. Die Herkunft des Wortes man heißt der Mann und gentle so viel wie liebenswürdig, freundlich, aber es kommt auch von dem lateinischen Wort gentilis, das heißt demselben Volksstamm, gens, zugehörig. Die gewöhnliche Vorstellung von einem Gentleman dürfte diese sein: Das ist ein hochgeborener Mann mit bester Erziehung, er verfügt über eine weite Allgemeinbildung, spricht mehrere Sprachen, ist von höflichem, freundlichem, liebenswürdigem Umgang, er hegt ein echtes Wohlwollen gegenüber den anderen Menschen. Und entgegen manchen, die den Gentleman als etwas rein Äußerliches abtun, muss man sagen, dass das englische Ideal des Gentleman durchaus mit dem christlichen Glauben vereinbar ist. Ja, ursprünglich war dieser eine selbstverständliche Voraussetzung dafür, ein echter Gentleman zu sein. So hat der große Konvertit und heiligmäßige Kardinal John Henry Newman gesagt: Ein Gentleman, das ist ein Mann, der niemandem Schmerz zufügt und der kein Aufhebens macht von den Gefälligkeiten, die er anderen erweist. Überdenkt man das so, dann könnte man sich an die Lesung des heutigen zweiten Sonntags nach Epiphanie erinnert fühlen. Denn hier wird ein Mensch geschildert, der seine jeweilige Begabung im Dienst an der Gemeinschaft lebt, ob er nun leitet oder lehrt, der dabei nicht heuchelt, sondern, wie Paulus fordert, ganz dem Guten ergeben ist und dem Bösen abgeneigt. Es wird ein Mensch geschildert, der den anderen in Ehrerbietung zuvorkommt, der sich diskret verhält, nämlich seine inneren Schwierigkeiten nicht vor den anderen ausbreitet, der fröhlich ist in der Hoffnung, aber auch geduldig in der Trübsal und beharrlich im Gebet. Ein Mensch, der eine große Hilfsbereitschaft für die anderen hat und sie in ihren Bedrängnissen unterstützt, der sich der Gastfreundschaft befleißigt, der nicht Böses mit Bösem vergilt, sondern segnet die euch verfolgen. Ja, segnet und fluchet nicht. Es wird ein Mensch geschildert, der auf eine feine und zarte Weise am Leben der anderen Anteil nimmt. Und das geht ja nur, liebe Gläubige, wenn man von sich selbst absieht, wenn man sich fein zurücknimmt, nicht immer um die eigenen Angelegenheiten kreist. Freuet euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Ein Mensch, der sich für die Einheit einsetzt, dem also alles spalterische Werk, alle Verschärfung der Gegensätze entgegen ist, seid eines Sinnes untereinander. Und schließlich ein Mensch, der nicht nach hohen Dingen trachtet, sondern auch mit dem Niedrigen zufrieden ist. Ist also gemäß der heutigen Lesung aus dem 12. Kapitel des Römerbriefes nicht doch der vollkommene Christ ein vollkommener Gentleman? Dann läge freilich der zweite der eingangs beschriebenen Priester richtig und der andere falsch. Aber es gibt in der Frage Christ oder beziehungsweise Christ und Gentleman auch Schwierigkeiten. Zunächst, das ist ja offensichtlich ein reines Männerideal. Es gibt keine Gentlewomen, keine Gentlefrauen. Aber da könnte man sagen, Ladies and Gentlemen. Also, dem Gentleman steht auf der weiblichen Seite die Lady gegenüber und so wäre die perfekte Christin die perfekte Lady. Passt das denn? Schauen wir zuerst auf die größte Heilige selbst, die allerseligste Jungfrau Maria. Würden wir sie als eine Lady charakterisieren? Für die heilige Bernadette von Lourdes war sie die geheimnisvolle Dame. Und im Englischen sagen wir Our Lady of Guadalupe, Our Lady of Lourdes, unsere liebe Frau. Und der Begriff Frau in der deutschen Sprache ist ja ursprünglich die hochstehende, die adelige Dame, also unsere liebe Frau von Guadalupe, unsere liebe Frau von Lourdes. Aber in diesem Titel Lady, wenn er auf die Mutter Gottes angewandt wird, ist nicht eigentlich ihre Heiligkeit hervorgehoben, sondern nur ein Aspekt, ihre edle Seite, ihre hohe Herkunft, ihre Feinheit. Und der Begriff Lady ist dann doch offensichtlich für viele unserer heiligen Frauen nicht ganz passend. Gewiss, man kann eine heilige Königin Clotilde oder Mathilde, man kann die Landgräfin Elisabeth von Thüringen, die Königin Elisabeth von Portugal, die adlige Dame Johanna Franziska von Chantal, auch die hochgeborene Clara von Assisi irgendwie als Lady durchgehen lassen. Aber wie verhält es sich mit Theresia von Avila, mit Therese von Lisieux, mit einer heiligen Maria Goretti oder mit Bernadette von Lourdes? Das sind keineswegs Lady-Erscheinungen. Und so ist es auch bei den Männern, liebe Gläubige. Viele Heilige waren aus adligem Geblüte. Wir haben unter ihnen Könige, Prinzen, Grafen. Aber da gibt es auch den einfachen und zerlumpten Pfarrer von Ars, den schlichten Laienbruder Konrad von Partsam in Altötting, den schmutzigen Landstreicher Benedikt Josef Labre, der einen Bußmantel aus Milben und Flöhen trug und so heruntergekommen war, dass die Leute entsetzt vor ihm Reißaus nahmen. Und das waren nun gewiss keine Gentlemen, weder im klassischen Verständnis noch im heutigen. Der hauptsächliche Unterschied aber zwischen dem Gentleman und dem vollkommenen Christen liegt in Folgendem. Die heutige Lesung stammt aus dem 12. Kapitel des Römerbriefes. Also gehen 11 Kapitel vor dieser Charakterisierung des Christen voraus. Und wovon sprechen denn diese 11 Kapitel? Sie sprechen unter anderem von der Gerechtigkeit Gottes, die wir aus dem Glauben empfangen, von der Gnade, die darin besteht, mit Jesus Christus zu sterben, in seinen Tod hinein einzugehen, um dann mit ihm aufzuerstehen. Und sie sprechen von der Unmöglichkeit, aus eigener Kraft und aus eigenem Wollen vollkommen und Gott wohlgefällig zu sein. Das Gentleman-Ideal hat zwar auch einen mehr oder weniger starken Hauch von Religion und bei manchen Gestalten ist er ganz groß. Der heilige Thomas Morus war ein echter Gentleman. Aber dieses Gentleman-Ideal gründet nicht auf die Erniedrigung Gottes am Kreuz, nicht auf den Glauben, nicht auf die unverdiente Gnade, die uns Gott schenkt, sondern es bleibt für sich selbst genommen rein menschlich. Und was in der heutigen Lesung gesagt wird, das überschneidet sich zwar inhaltlich mit vielem, was den Gentleman charakterisiert, ist aber doch unendlich viel mehr. Böses zum Beispiel nicht mit Bösem zu vergelten, diejenigen zu segnen, die mich verfolgen, die mir zusetzen, die mir das Leben schwer machen, ja, das kann ich doch nicht aus eigener Kraft und aus einem gewissen menschlichen Stilempfinden heraus. Wenn ein Gentleman, liebe Gläubige, das fertigbringt, dann doch nur, weil er nicht nur ein Gentleman ist, sondern vor allem ein Heiliger. Natürlich ist der heilige Gentleman für manchen aus hohem Geblüt ein Ideal. In diesem Sinne hat König Jakob II. Von England im 17. Jahrhundert einmal auf die Bitte einer Dame, ihren Sohn zu einem Gentleman zu erziehen, folgende Antwort gegeben: Ich bin allenfalls in der Lage, liebe Frau, ihn zu einem Nobleman zu machen. Einen Gentleman aber kann nur der allmächtige Gott selbst hervorbringen. Wenn man ihn so versteht, gut. Aber sagen wir es anders. Zum Gentleman kann man vielleicht einen anderen Menschen erziehen, zu einem Heiligen aber nicht. Denn die bringt nur Gott hervor durch die Gnade der Menschwerdung seines Sohnes, des Königs des Himmels, der auch auf Erden aus davididisch-königlicher Familie stammte, aber der sich selbst erniedrigt hat in der Krippe und am Kreuz. Ein Christ kann ein Gentleman sein, das muss man gegen jenen etwas unerleuchteten Großstadtprediger sagen. Aber ein Heiliger ist doch unendlich viel mehr als ein perfekter Gentleman. Das ist festzuhalten gegen den zweiten erwähnten Priester. Und wir sind aufgerufen, danach zu streben, Heilige zu werden. Das ist der Wille Gottes, unsere Heiligung. Dazu und nicht um uns zu Gentlemen zu machen, hat er, unser Herr und Gott, uns erlöst. Amen.